ich würde nie auf die Idee kommen, mir irgendein Programm zu installieren, das ich nicht installieren muss, weil ich es genauso gut im Browser kriege.
Ah, witzig. Andersrum, komplett andersrum. Ich würde es sofort installieren. Hauptsache, ich muss nicht wieder den Tab suchen, wo das drin liegt. Mir ist eigentlich egal, ob man Monorepo oder Multirepo hat. Ich muss halt, egal was ich habe, muss ich halt irgendwas Special-Dashel machen und habe ein bisschen mehr Arbeit in irgendeine Richtung. Dann sollte man sich halt entscheiden, was mache ich denn lieber. Ich mag dieses manuelle Untersuchen, das stört mich gar nicht. Das mache ich in 10 Minuten, dann schreibe ich halt, dann mache ich halt das Repository, check das aus, dann schreibe ich, oh, übrigens, ich habe schon mal ein Break-and-Change vorbereitet, ich war schon mal so frei. Ihr könnt das ja merchen, wenn auch immer ihr upgraden wollt.
Find das cool, die Vanessa macht jetzt gerade voll den GitLab-Sales-Pitch.
Ja,
aber ich stimme, du hast komplett recht.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mittwald, den Veranstaltern des Head in the Cloud Summits. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt Mittwald ja mittlerweile als den Hoster von Nerds für Nerds. Aber Mittwald macht noch mehr, als nur Server zu bepütschern. So findet am 13. Juni 2015 auf dem Mittwald Campus in Espelkamp der Head in the Cloud Summit statt. Auf dem geht's um Cloud und DevOps, es geht um Tech-Themen allgemein und ganz generell um kreative Vibes. Alle Infos findet ihr auf mitwald.de/lp/head-in-the-cloud. Den Link zum Anklicken findet ihr auch in den Shownotes. Hinter diesem Link findet ihr die Ticketbuchung, den Newsletter, Videos des letzten Summits und den noch offenen Call for Papers. Wenn ihr Nerds seid, denen Kreativität, Tech, Cloud und DevOps am Herzen liegen, dann ist euch der Head in the Cloud Summit wie auf den Leib geschneidert. Alle wichtigen Infos und Links findet ihr, wie gewohnt, in den Shownotes zu dieser Revision. Wir danken Mittwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 658. Heute am Start die Komponentenkönigin Vanessa.
Servus.
Und der Rust-Rächer Stefan.
Guten Morgen, guten Abend, Mahlzeit.
Und meine Wenigkeit, der Peter. Es ist jetzt nicht einen Tag, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, sondern, wie wir das immer so machen, eine Woche später am Montagabend. Und
2 Wochen später.
Genau, genau.
Wir hatten zwischenzeitlich eine andere.
So. Wir haben ja noch hier unseren Geheimpodcast, den wir dann ja auch noch aufnehmen müssen. Ganz, ganz secret. Was jetzt nicht so geheim ist, sind immer noch die Ergebnisse vom State of JS 2024, den wir heute mal zumachen wollen, indem wir über die letzten paar Themen reden. Wir waren stehen geblieben bei Testing, haben uns über Jest aufgeregt im Wesentlichen und festgestellt, dass wir in unterschiedlichen Universen leben, was so Testing angeht. Und jetzt müssen wir halt sämtliche anderen Themen noch irgendwie in eine Folge quetschen. Weiß ja jetzt nicht, wie interessant jetzt so Sachen wie React Native in eurer Realität so normalerweise sind.
Also nicht existent.
Ich habe es gerade schon vorher auch gemeint, hier bei Mobile und Desktop, eigentlich habe ich gar nichts dazu zu sagen, außer ich habe gehört, dass Tauri cool ist vor einem Jahr. Und die einzige Frage, die ich aufbringen könnte, wären überhaupt nicht eben toolspezifisch, sondern wie sinnvoll es generell eben ist, dass wir JavaScript benutzen, um Mobile- und Desktop-Apps zu schreiben. Und ich sehe halt einfach den Fall immer noch, dass du hast halt die JavaScript-EntwicklerInnen schon in deiner Firma sitzen und du brauchst halt jetzt eine Desktop-App. Also kannst du das doch mal eben in Electron reinwerfen. Das klingt jetzt ein bisschen negativ. So hatte ich es mit früher auch behaftet, weil halt immer die Performance so schlecht war und irgendwie hat es alles nicht so richtig nativ gewirkt. Und du willst ja schon auf den Devices dein natives Gefühl haben. Wie das heutzutage ist, ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob welche Apps ich da wie benutze, ob die Electron-Apps sind oder ob das native Apps sind. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Slack ist. Es wird wahrscheinlich kein Electron sein. Vielleicht aber doch.
Ich glaube schon, oder?
Na, es sind Electron-Apps, ja.
Ja, läuft ja irgendwie auch, also kann es auch nicht so schlecht sein.
Naja, vor allen Dingen brauchst du da ja speziell auf dem Desktop die exakt gleiche User Experience wie im Browser. Und du brauchst den Browser, weil nicht jeder sich dieses Ding installieren mag oder kann.
Macht ja schon Sinn. Finde ich immer ein bisschen, darüber wundere ich mich immer so ein bisschen, wenn man die Tools lieber im Browser verwendet als die pseudo-nativen Apps dann. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, Slack im Browser zu verwenden, außer wie du gerade gemeint hast, man kann nicht, man darf nicht.
Ich würde nie auf die Idee kommen, mir irgendein Programm zu installieren, das ich nicht installieren muss, weil ich es genauso gut im Browser kriege.
Andersrum, komplett andersrum. Ich würde es sofort installieren. Hauptsache, ich muss nicht wieder den Tab suchen, wo das drin liegt. Deswegen wäre ich fast generell ein größerer Fan von so Microsoft Teams und sowas, bevor ich Google Meet verwende, wo ich dann wieder das Browser-Tab suchen muss.
Das ist Wahnsinn. Ich lebe in einer komplett anderen Welt als du. Also erstens, Microsoft Teams greife ich nicht einmal mit der Beißzange an. Das ist die schrecklichste Software, die je geschrieben worden ist. Und ich bin auch eher im Browser unterwegs. Also es kommt ganz darauf an, wie oft ich die Software verwende. Slack habe ich installiert, weil ich habe 10 Channels und ich bin da eigentlich, also da sind diese 10 Workspaces oder Teams oder wie sie sie dort nennen, meine Tabs, nicht? Und du brauchst nicht einen Tab im Browser und nachher nur einen Tab im Produkt, dass du das Richtige findest. Von dem her, das ist okay, wenn ich das installiere. Also Sachen wie Visual Studio Code, ja auch eine Electron-App, nicht? Ich sage mal, dass ich das nicht im Browser laufen lasse, weil da fehlt mir halt ein bisschen der Zugriff aufs Dateisystem. Aber ansonsten schaue ich halt, dass die anderen Sachen, die laufen alle irgendwie im Browser. Tatsächlich, unser Working Draft Channel, unser Working Draft Slack, den habe ich jetzt auch nur im Browser offen. Deswegen bin ich auch so langsam in meiner Antwort.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so die Frage der Intensität der Nutzung. Also ich bin im Prinzip nie mehr als 3 Slack Workspaces drin. Und das passt irgendwie so in Tabs, minimiert, nebeneinander, weil ich dann weiß, der linke ist dieser, der mittlere ist jener, der rechte ist solcher. Aber bei 10 wird das wahrscheinlich nicht skalieren. Da würdest du ja irgendwann den Überblick verlieren. Tja, also ich verstehe diesen Electron-Hass auch nicht. Das ist halt dann entweder so, und ob das UI jetzt beknackt ist, weil es, also nicht beknackt meine ich nicht nativ ist, weil es Electron ist oder weil es halt irgendein seltsames Toolkit verwendet, das ich gerade nicht installiert habe, ist mir ja im Endeffekt egal. Die Frage ist halt, brauche ich das Ding und kann ich mit dem arbeiten, so wie es ist? Wenn ja, verwende ich es, und wenn nicht, dann nicht. Das ist ja.
Ein Werkzeug. Ich finde es recht spannend, weil also gerade im Bereich Mobile Apps, ne, finde ich das immer sehr, sehr schwierig, mit Browser-Technologien sinnvoll Apps auf mobilen Devices zu schreiben. Gerade wenn man in die iOS-Gegend geht. Und ich, also seit über 10 Jahren versuchen diese Cross-Plattform-Publishing-Tools das App-Entwickeln auf unterschiedlichen Plattformen einfacher zu machen. Und ich glaube, dass sie nicht wirklich erfolgreich sind damit. Im Desktop ist komplett was anderes. Also wenn ich Apps installiert habe, sind es entweder der Browser oder Electron-Apps, die ich verwende. Nicht? Also dort dürfte mittlerweile schon so kritische Masse erreicht worden sein, dass wenn du eine Desktop-App machst, ist Electron oder Tauri, das ist ja jetzt so eine Rust-basierte Alternative zu Electron, die ein bisschen einfacher ist, oder ein bisschen leichter ist, was Speichermanagement angeht und nicht ganz so viel RAM benötigt wie die Electron-Alternativen, durchaus eine Alternative waren. Also ich glaube, dass Leute eher sagen, sie machen jetzt eine Desktop-App mit Web-Technologien, als sie sagen, sie machen eine Desktop-App mit nativen Technologien. Kommt natürlich auf den Use Case an, aber es ist auf jeden Fall eine sehr brauchbare Alternative geworden.
Ja, du hast einen guten Punkt gesagt. Da kann man mal unterscheiden zwischen wirklich Desktop und Mobile noch, weil irgendwie finde ich es auch verständnisvoller, wenn ich eine App habe, die im Browser und dann die Electron oder was auch immer App ziemlich gleich und identisch ist. Das erwarte ich dann fast auch so. Auf Mobile habe ich immer noch das Gefühl, erwartet man schon noch irgendwie entweder die Android- oder iOS-Designs dann auch zusätzlich, dass die Loading-Icons so ausschauen, dass die Buttons so ausschauen, dass die Tabs so ausschauen. Wie das jetzt heutzutage übrigens ist, mit wie man da auf die Sensoren von den mobilen Geräten zugreifen kann. Ich glaube, das war früher immer kompliziert, mit wie man dann auf die Kamera und sowas zugreift. Ich habe leider wirklich keine Erfahrung. Also wenn auch da jetzt gerade jemand zuhört, der sich damit auskennt, schreibt uns dann gerne mal, wie da der Stand heutzutage ist. Oder wir laden dich dann auch gerne dazu ein. Interessieren wird es mich auf jeden Fall. Ich habe leider keine Info dazu. Außer, dass wenn ich jetzt hier bei dem State of JS nach unten scrolle, ich auch sehe, dass hier der Painpoint Nummer 1 die Performance ist. Und dann der Klassiker, Electron und React Native werden wahrscheinlich am meisten verwendet. Dementsprechend sind es auch die meisten Painpoints, Electron und React Native dann.
Tja, davon ist auszugehen. Ich würde mal sagen, ist halt ein Werkzeug wie jedes andere und dann benutzt man das halt eben oder halt nicht. Wo wir gerade bei Werkzeugen sind, die man entweder benutzt oder nicht. Wollen wir zum nächsten gehen? Build-Tools? König der Build-Tools ist immer noch Webpack. Das finde ich ja ein bisschen überraschend.
Ja, es bricht mein Herz.
Wirklich überraschend? Weil es ist nicht so dieser Jake-Very-Effekt. Es ist halt überall drin und bis du das mal weg hast.
Ja, okay, die Frage ist aber, ob dann, ob sozusagen diejenigen, bei denen das der Fall ist, also Webpack ist ja zum Beispiel auch der Unterbau von Next.js, wenn ich mich recht erinnere. Wenn ich jetzt hier sozusagen anhake, ich verwende das, ich würde jetzt, wenn ich eine Next.js-App baue, würde ich sagen, Webpack ist da irgendwie eine eingebaute Dependency und möglicherweise muss ich das auch mal direkt konfigurieren, aber ich würde mich jetzt nicht primär als ein Webpack-Nutzer wahrnehmen. Ne? Deswegen weiß ich nicht, ob das daher kommt, dass das überall eingebaut ist. Das ist ja dann öfter mal eher sekundär. Und wenn ich Probleme habe, dann liegt das ja an dem Überbau. Meistens, sagt jedenfalls meine sparsame Next.js-Erfahrung. Von daher muss es immer noch Leute geben, die sagen, ich brauche ein Build-Tool, ich gehe als Default-Lösung zu Webpack. Und das finde ich ja angesichts der Alternativen schon ein bisschen bemerkenswert.
Naja, die Usage ist sehr hoch, aber wenn du auf die Positivity gerade drückst, dann geht der ganze Berg nach unten. Ganz steil. Also es war wirklich von Platz 1 auf Platz letzter Platz.
Ja.
Ja, okay, das stimmt.
Mag also, das auch, der... Ich meine, du gibst einen validen Punkt an, nicht? Wie oft muss ich, wenn ich mich gerade in eines dieser vorgefertigten Frameworks setze, mit dem Build-Tool tatsächlich herumarbeiten? Nicht? All meinen Next.js-Projekten habe ich das nie gemacht. Da habe ich eher so ein Next-Config bearbeitet. Selbst wie wir nur unseren Angular-Client gehabt haben, der ja auch auf Webpack aufbaut, habe ich nie mit Webpack selbst gearbeitet, sondern immer mit dem Framework rundherum. Und zu sagen, dass ich jetzt selbst ein Projekt mache, das ich komplett eigens kreiere, nicht? Ist, also keine 10 Pferde könnten mich dazu zu Webpack bringen. Also wenn das nicht alles Legacy-Projekte von 2016 sind, wo die Leute das selbst geschrieben haben und immer noch hingreifen müssen. Oder vielleicht Create Reacted, glaube ich, exposed Webpack ziemlich, ziemlich stark. Also es muss irgendwas von dem sein, was die Leute verwenden, dass sie sagen, sie entwickeln täglich oder immer noch Webpack.
Oh, das ist der Enterprise-Effekt, dass das in den ganzen alten Applikationen mittlerweile drin ist. Ne?
Und da hast du dann diese eine Person im Team, die genau das kann und genau das macht und immer auch machen muss, weil nichts funktioniert. Mhm. Aber das Ding ist übelster Rotz, meiner Meinung nach.
Naja, komm. Komm. Ich meine, es ist eines von der wenigen Werkzeuge, das alles kann.
Ja.
Und außerdem das erste seiner Art. Wie gut kann das schon sein?
Okay, ja, vielleicht tue ich ihm da Unrecht, nicht?
Nee, also übelster Rotz würde ich das nicht nennen. Ich würde halt irgendwie sagen, so, hier, Homo erectus, hast du soweit gut gemacht, aber jetzt übernehmen wir hier.
Ja, stimmt. Also ich glaube, ich tue dem Tool da Unrecht. Wobei, ich finde ja Webpack eigentlich nicht das erste seiner Art. Das wäre ja Browserify. Das Grundkonzept von Webpack, wie du Module lädst und so weiter und was das machen soll, ist genau das gleiche wie bei Browserify.
Na ja, gut, aber der Scope von Webpack ist ja ein viel weiterer. Das macht ja auch dein CSS, deine Bilder, alles so. Das ist ja ein Browserify,
ja, genau. Und nicht der Fokus gewesen. War. Ja, ich weiß aber nicht, ob das richtig war.
Auch schon.
Ich glaube auch.
Doch, weil
ich bin sehr skeptisch.
Da ist in dieser Liste von Tools nämlich was drin, was ich halt sehr gerne verwende. Das ist das zweitunpopulärste, Parcel.
Ja, Parcel ist spitze.
Aber Moment, Stefan, das ist doch das Gleiche. Dem sagst du ja buchstäblich.
Ja, stimmt.
Als Lademechanismus sagst du, da ist die HTML-Datei, da ist alles reingebunden mit halt HTML-Standardmitteln. Du machst halt dann eben Script Import meine TS-Datei und CSS Import meine SAS-Datei. Und der macht ja nichts weiter als automatisch dann zu erkennen, okay, dann brauche ich wohl TypeScript und den SAS-Compiler, installiert die von selber. Die entgeht die Konfiguration, aber ansonsten ist es ja das gleiche wie Webpack. Gib mir dein Projekt,
nein,
ich mache alles.
Nein, nicht ganz. Ich muss vielleicht meine Aussage revidieren. Webpack ist vielleicht ein gutes Tool, war vielleicht das erste und hat viel ermöglicht. Ja. Was Webpack ermöglicht hat, und das ist eigentlich genau das, wo ich dagegen bin, und das ich kritisch finde, ist, dass wir JavaScript als die Single Source of Truth für die gesamte Applikation hergenommen haben. Es gibt Leute, die laden ihre Bilder in JavaScript, die laden CSS-Dateien in JavaScript, die laden jedes andere in JavaScript und das JavaScript ist diesen Hauptausgangspunkt. Und dadurch brauchst du diese ganzen unterschiedlichen Loader, die CSS laden, die PNGs laden, die dort dann die ganzen Image-Optimierungen machen und so weiter. Und ich finde, das ist der falsche Platz dafür. Ich finde, wir legen dort eine Komplexität auf die JavaScript-Files, die dort nicht hingehört und die nicht kompatibel ist mit dem Rest, wie die ganze Maschinerie funktioniert. Und das ist eigentlich das Problem, das ich habe. Wenn ich in Parcel auf eine HTML-Datei gehe und das findet die Sourcen, die ich inkludiere und findet nachher heraus, was da eigentlich dahinter steckt, das ist fein für mich. Und je weniger ich konfigurieren muss, umso besser. Aber dass ich jetzt sage, mein Haupteinstiegspunkt ist die Main.js-Datei und ich lade dort CSS-Dateien genauso, wie ich das mit ECMAScript-Modulen machen würde, Ich glaube, dass dieser Weg falsch war. Ich glaube, dass uns dieser Weg mehr Probleme macht, weil wir effektiv eine Zweitsprache neben der tatsächlichen Sprache generieren. Gut, macht man mit JSX von sich aus schon, macht aber das Wegmigrieren davon ungleich schwieriger.
Und ja, das ist der Punkt, würde ich sagen. Ne? Also ja. Webpack verleitet dich eher dazu, originelle Dialekte zu verwenden.
Ja, nein, im Webpack ist dann auf einmal alles ein Dialekt, weil du halt über diese Loader-Mechanik einfach alles im JavaScript machen kannst. Hm. Und das ist eher nicht das Problem vom Tool, sondern das Problem, wie Leute das Tool verwendet haben. Und ich merke das jetzt, wenn ich mit JavaScript-Entwicklerinnen und Entwicklern arbeite, die ein bisschen später angefangen haben wie ich damit. Ne? Wir haben ein React-basiertes Framework geschrieben. Und Leute wundern sich, warum sie keine CSS-Dateien da drinnen laden können. Nicht wissend, dass das ja eigentlich in JavaScript nicht geht. Gehen aber davon aus, dass das ein Standard-Feature ist von ECMAScript-Modulen. Das ist es nicht. Mhm. Und da sehe ich eigentlich das Problem nicht.
Ja, ich meine, es existiert ja zu einem gewissen Grad auch in anderen Sachen, wie zum Beispiel Parcel. Die haben sich ja zum Beispiel auch diese... Ja, na hier, was war das denn? Diese Dinger, die zur Compile-Zeit ausgeführt werden, Makros. Aus Bann gemobst. Echt? Und da auch eingebaut. Die habe ich noch nie zu funktionieren gebracht.
Das muss ich googeln.
Ja, hätte ich halt ganz gerne gehabt für so Web-Components, weil da wäre es ja schon praktisch, wenn du irgendwie sagen würdest, zur Compile-Zeit bitte den CSS-String aus der extra Datei inline und dann als Adopted Style Sheet einhängen, damit du keine Duplizierung hast von dem Zeug. Aber andererseits habe ich dann auch gesagt, ich habe es jetzt nicht zum Funktionieren gebracht und eigentlich finde ich halt auch nicht schlecht, weil sobald ich das halt mache, bin ich halt mit meiner Software, die ich geschrieben habe, abhängig davon, dass ich ein Build-Tool habe, was halt diese Makros unterstützt. Und das ist ja kein Standard-Feature. Ja. Und der Grund, warum ich zunehmend mich weniger um Build-Tools schere, ist, dass ich halt einfach eine Aversion entwickelt habe gegen diese ganzen Dialekte. Ich sage halt, nehme den Standardweg und sonst keinen. Und dann ist es mir halt ehrlich gesagt egal, ob es Webpack, Parcel oder sonst was ist.
Ganz genau. Weil
dann ist es ja einfach. Es wird immer nur dann schwierig und die Tools werden nur zu einem Problem, wenn man halt versucht, Dinge zu machen, die nicht ohnehin Standard sind.
Ganz genau. Auf einmal wird nämlich das ganze Thema Bundling wieder trivial, nicht? Dann kannst du relativ gut steuern, wo du dein Code-Splitting machst über diese Input-Funktion. Du kannst relativ genau steuern, was in deinem Bundle alles drinnen ist. Und es kommt halt nur das JavaScript-Dings rein. Und Leute, es ist nicht so schwierig, dass man nebenbei CSS schreibt. Es ist echt nicht schwer. Und es gibt auch Tools, die auf Standards funktionieren, damit du das in JavaScript machen kannst. Also das ist auch ein gelöstes Problem. Man muss nicht alles über Import-Direktiven in seinen JavaScript-Source-Files machen.
Ja, man braucht nicht mal notwendigerweise einen Bundler dieser Tage, würde ich sagen. Also seitdem ich Import-Maps habe, ist halt so, ich baue irgendwie ein NPM-Package und ich will eine Demo-Datei beilegen, ist total trivial geworden, weil ich halt sagen kann, Import from NPM-Modulname und kann einfach sagen, ja, wenn du das ausprobieren willst, dann lad halt diese HTML-Datei irgendwie über Localhost. Man muss das Ding dafür nicht installiert haben. Es ist halt einfach so ein, es fühlt sich halt eben an. Und ganz ehrlich, für viele Use Cases sind auch so Sachen wie Bundling und Minifying ja nicht wirklich notwendig. Weil, der Kram wird doch vom Webserver gezippt ausgeliefert und Codesplitting hast du ja ohnehin dann auf Modulebene, so wie es wahrscheinlich grob irgendwie Sinn macht. Das ist ja eigentlich auch ein Artefakt aus der Vergangenheit, als sowas halt eben zwingend notwendig war. Und mittlerweile geht ja so viel einfach gut genug von selbst, dass man sich große Teile von diesem ganzen Krempel echt sparen könnte.
Ja, ich finde es ja beeindruckend, weil also in meinen ersten Webprojekten, für die ich tatsächlich bezahlt geworden bin, war Bundling immer ein Optimierungsschritt danach. Nicht? Wir haben einfach auf Quelldateien gearbeitet. Wir haben unterschiedliche Modulsysteme genutzt, wie zum Beispiel dieses Require.js und so weiter, um unseren Code ein bisschen raufsplitten zu können, haben aber tatsächlich mit den Originaldateien gearbeitet. Da war Bundling immer ein optionaler Optimierungsschritt, den wir halt für ein Production Deploy gemacht haben. Ne? Und irgendwann einmal ist es zum Requirement geworden. Nicht? Und nicht erst mit den Dialekten wie JSX. Also ich habe das Gefühl, das ist schon weit, weit früher passiert.
Ja, ja, klar.
Dass man davon ausgegangen ist, dass ja ein Bildprozess muss sowieso existieren. Und ich finde, das ist eigentlich schon die erste Richtung, wo wir falsch abbogen
sind. Ja, es ist halt Optimierungswahn. Ne? Ja. Also der alte Spruch hier, Premature Optimization, bla bla bla, aber da hält sich ja keiner dran, weil einfach so gewisse Dinge als Best Practice vorausgesetzt werden. Man muss das halt so machen, bevor man überhaupt überlegt, habe ich überhaupt ein Problem, dass es hier lösenswert ist. Ne? Wenn ich jetzt wieder da an meine React-Katastrophe denke, an der ich da arbeite, da ist so viel Premature Optimization drin und so viel Use Callback und hast du nicht gesehen, Das macht's halt so dem Forensiker mir hier nicht einfacher zu verstehen, was da vor sich geht, wenn halt sowieso Unverständliches nochmal in Performance-Optimierung gepackt wird. Wie wäre es, wenn man das einfach alles sein lassen würde? Wenn man das einfach so nutzen würde, wie es gedacht ist, so, und dann hat man auch kein Problem damit. So, aber trotzdem müssen wir jetzt, glaube ich, alle nochmal kurz nennen hier aus diesen Build-Tools, was wir verwenden und warum. Ich habe ja schon Parcel gesagt, also No-Brainer-Lösung für die schnelle Mini-App zwischendurch. Da ist die HTML-Datei, mach mal. Das verwende ich gerne. Und wenn ich einfach JavaScript optimieren möchte, nehme ich ES-Build. Und den Rest da habe ich, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht benutzt.
Ich nehme Vite oder ich nehme die TypeScript-CLI für so kleine Sachen. Und ich, mal davon abgesehen, was ich jetzt nehme, ich habe mir jetzt die ganze Zeit nochmal die Zahlen genau angeschaut. Und bei der Usage, wo Webpack auch am meisten verwendet wird, das addiert sich ja nicht auf. Da ist ja nicht irgendwie 80% Webpack und 20% der ganze Rest, sondern wir haben hier halt dann irgendwie 86% Webpack, aber dann 78% Vite. Und einerseits denke ich jetzt, Peter, zu dem, was du vorher gesagt hast, ich glaube, wenn jemand Next.js da verwendet, wird man schon Webpack anhaken, weil was sonst? Du willst ja die Frage vielleicht nicht leer lassen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man pauschal einfach immer noch Webpack anhakt, weil jeder schon mal irgendwie was mit Webpack da gemacht hat und wann will man das hier auch abhaken. Hm. Aber wie gesagt, wenn ich hier habe, das sind jetzt 4% Unterschied zwischen Webpack und Vite. Und wenn ich runterscrolle mit Used at Work, da habe ich 7733 Vite versus 7726 Webpack. Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht hat man auch einfach von Webpack auf Vite umgestellt und dementsprechend hat man auch Webpack da einfach angefasst. Mhm. Den ganzen anderen, alle anderen habe ich eigentlich nie wirklich verwendet. Also ES-Build kenne ich, habe ich einmal benutzt. Rollup habe ich mir angeschaut, weil habe ich mir halt angeschaut, TurboPack habe ich mir angeschaut, aber benutzt eigentlich jetzt immer nur Webpack und Vite oder TypeScript CLI.
Na, Stefan, und jetzt bist du dran.
Also wir verwenden bei uns im Produkt ES-Build in einer, also custom konfiguriert. Wir haben da quasi unser eigenes Build-Tool geschrieben, das taucht natürlich dort jetzt nicht auf, aber da ist ES-Build die Basis. Wir sind nicht ganz so happy mit ES-Build, weil potenziell mehr möglich ist mit deinen Bundling-Tools und ES-Build steht gerade ein bisschen an. Also da hofft man sehr stark, dass das, was Vite liefert in Zukunft mit dem RAS-basierten Unterbau, dass wir damit mehr machen können.
Was wäre das so? Weil ich habe Vite noch nie benutzt. Ich habe keine Ahnung, was das Delta genau ist.
Naja, also es ist ja witzig, dass die Sachen zusammengeworfen sind, weil Vite ist ja in meiner Vorstellung als erstes einmal ein Development-Server, ein General-Purpose-Development-Server, der halt nachher diesen Optimierungsschritt machen kann, dass er auch bundelt, nicht? Und verwendet, glaube ich, dann Rolldown als Unterbau, also jetzt aktuell ES-Build als Unterbau, will aber auf Rolldown migrieren. Und Rolldown, da erwarten wir uns einiges, weil gerade diverse Optimierungsmöglichkeiten im Bereich Tree-Shaking und so weiter in ES-Build eher schwierig sind und besser funktionieren mit anderen Tools.
Ach, guck, okay.
Ja, aber das ist, also da sind wir in Mikrooptimierungen drinnen. Ne?
Ja.
Du musst in ES-Build tatsächlich hier und da herumhacken.
Genau, und das erklärt, warum das bei mir noch nicht aufgetaucht ist, bei ES-Build als Limitierung, weil ich das vor allen Dingen benutze, um halt irgendwie die Bundles von Libraries zu bauen und dann ist mir Tree-Shaking erstmal egal.
Ja, genau. Na, und bei uns ist es halt so, wir haben halt teilweise geteilten Code zwischen Frontend und Backend und du willst halt keinen Frontend-Code im Backend haben, nicht? Und das passiert mit ES-Build öfter, weil halt ES-Build sehr konservativ ist, was das Tree-Shaking angeht. Und halt auch keine Anstalten zeigt, das irgendwie zu verändern in Zukunft, nicht? Das ist Feature komplett. Die wollen da nicht wirklich was machen. Mhm. Persönlich verwende ich halt dann einfach die TSC-CLI, nicht? Und SVC tatsächlich. SVC ist cool, wenn du einfach nur Type Erasure machen willst und JavaScript rauskriegen willst. Hm.
Das wohl wahr. Okay, ich will noch ein Tool erwähnen, das da nicht aufgeführt ist, was ich aber ganz lustig finde. Habe ich möglicherweise auch schon mal erwähnt. Es gibt wirklich diverse Tools, um DTS-Files von eurem TypeScript-Projekt auch zu bundeln. Also normalerweise macht ja der TypeScript-Compiler keine Ahnung, hier sind 7 TypeScript-Dateien, macht da 7 JavaScript-Dateien draus und 7 DTS-Dateien. Und die JavaScript-Dateien werden dann ja öfter mal noch durch einen Bundling-Schritt noch zusammengefügt, in eine große Datei sie alle zu knechten und die DTS-Dateien normalerweise nicht. Und so Kram wie der DTS-Bundler, der macht das tatsächlich. Was ganz lustig ist, wenn man mal so das Requirement hat, wie irgendwie eben, ich will irgendwie obfuskieren, was da genau die Modulstruktur ist, oder ich will das Projekt irgendwem in die Hand geben können mit den Worten, hier sind zwei Dateien, werd glücklich damit. Das ist ganz nett. Da gibt's auch eine breite Auswahl, die auch ähnlich wie die Build-Tools alle sehr unterschiedliche Trade-offs machen. Und das kann man dann auch mal gebrauchen, wenn man das braucht. Was wahrscheinlich fast nie ist, aber ich will nur erwähnen, sowas existiert auch.
Dann war das damit dann der letzte Punkt zu den Build-Tools.
Würde ich sagen, oder?
Ja, wir haben einen Lauf heute.
Das ist der Wahnsinn. Wir haben das jetzt alle im Hinterkopf, dass das die letzte ist.
Naja, und nicht vergessen, wir hatten ja eine ganze Woche Pause, um uns wieder zu erholen.
Und wir sind zwar jetzt bei dem letzten Punkt von den Libraries, aber es kommen ja irgendwie noch andere Punkte danach, obwohl ja danach jetzt nur noch die Other Tools, Usage, Resources kommen, da wo wir normalerweise schneller drüber springen. Aber jetzt wird's spannend, wie lange wir bei den Monorepos hängen bleiben. Ich kann jetzt natürlich wieder die Grundsatzfrage aufmachen von Monorepo versus Multirepo. Ich bin ja immer so ein bisschen für die einfache Variante. Ich finde Monorepos gar nicht so schlecht, aber ich würde es auch nicht verkomplizieren. Ich finde auch Multirepos ganz gut. Man muss halt richtig konfigurieren, gell?
Ich wüsste ja ganz gerne mal, wie ich das überhaupt entscheide. Weil, also irgendwie, ob ich sowas haben will. Weil ich habe irgendwie hier so meinen kleinen Zoo an Libraries und die hängen irgendwie zusammen. Und bei ihm habe ich halt dieses klassische Szenario, dass irgendwas upstream ein Update braucht und dann muss ich das halt eben erst so durch sämtliche Dependents durchziehen für halt so meinen kleinen Zoo. Wo ich normalerweise sagen würde, ja wunderbar, hätte ich jetzt Monorepo, wäre das Problem jetzt in dem Maße nicht existent. Andererseits hat mein ganzes Set an Dingen, die da existieren, nicht inhärent was miteinander zu tun, sondern das ist halt meine persönliche vertikale Integration. Da ist mein Toolkit A, da ist mein Toolkit B, dann verwende ich da irgendwie Library C und in Projekt D verwende ich das. Aber das hat ja erstmal inhärent keinen Zusammenhang. Ist das jetzt was für ein Monorepo oder nicht? Weil es mir Ärger macht, aber es gehört irgendwie nicht zusammen. Was mache ich denn da?
Ich wünschte, ich könnte einfach drauf antworten.
Aber wenn nicht, dann auch geantwortet kompliziert. Nehme ich mir auch gerne.
Die schwierige Antwort ist wahrscheinlich, wie man arbeiten möchte. Denn es wird ja dein Repository nicht interessieren in dem Sinne, ob das jetzt wirklich zusammengehört oder nicht. Das interessiert auch meinen Bildohr, jetzt so ein Picture, so Fotos. Es interessiert auch meinen Fotoordner nicht, ob ich da meine Hochzeit und sonst was zusammengeschmissen habe. Wenn ich die lieber zusammen anschaue, dann schaue ich die in einem Folder an und wenn ich sie lieber in Subdirectories mache, dann mache ich sie lieber in Subdirectories und suche dann die durch. Mhm. Ich wollte nur den einen Punkt noch sagen, die Situation, wenn ich lieber zu einem Monorepo raten würde, wäre die, wenn man sonst sehr viel Hickhack machen muss, um die Dependencies zusammen zu testen. Also wenn ich ein Repository habe über eine UI-Library, dann sollte ich die irgendwie die UI-Library ja einfach so entwickeln können, indem ich da meine Button und meine Boxen mache. Wenn ich jetzt aber so entwickeln muss, dass ich gar nicht unbedingt den Button jetzt implementieren muss, sondern eigentlich einen kompletten Flow und ein paar Seiten und da in diesem Programmierschritt muss ich eben auch noch den Button dafür schreiben, dann habe ich das schon erlebt, dass man dann mit NPM Links oder wie das heißt oder Symlinks irgendwie anfange, auf die Dateien dazu zu greifen. Yep. Das funktioniert aber eben auch nicht immer glorreich oder muss eingestellt werden und dann geht es wieder kaputt. Mhm. Dann wird halt auch einfach mal das HTML rüber kopiert oder sowas und dann wird halt die Button-Komponente doch wieder in dem eigentlichen Main-Repo implementiert und muss dann irgendwann wieder in das UI-Bibliotheken-Repository umgezogen werden. Und wenn das einfach mental von dem Workflow her zu Problemen führt, weil man einfach von den Projekten her nicht so entwickelt, dass man sagt, ich möchte diesen Button bauen, da, ich habe mein Ticket für meinen Button, da, Button gebaut, okay, jetzt kann ich den Flow bauen. Wenn das einfach nicht zusammenpasst, dann würde ich es vielleicht so entscheiden, zu sagen, da ist jetzt ein Monorepo besser. Und in dem Fall, wenn man anders entwickeln möchte, ist vielleicht ein Multirepo besser. Mhm.
Ja, aber ich meine, bei mir ist es ja noch so, dass die sozusagen Schritte in so einer Pipeline wirklich keinerlei inhaltlichen Zusammenhang haben. Es ist halt nur so, dass alle Dinge, an denen ich schraube, sich halt in einen Graphen sozusagen einpflegen. Weißt du? Ich könnte jetzt theoretisch das Monorepo, das Reich des Sir Paper aufmachen und das wäre halt noch so eine semantisch sinnvolle Grenze, aber ansonsten hängt der Kram da drin irgendwie nicht zusammen, weswegen ich da so ein bisschen einfach so eine semantische Aversion verspüre, das zu machen. Das Leben würde halt sehr viel leichter werden, weil, also ich habe halt irgendwie so ein Ding, das macht was, und dann gibt's dieses Ding, was das macht, das hat dann, keine Ahnung, was, dass dieses Ding in Markdown noch so verarbeitet. Das ist dann so ein Markdown-Parser-Plugin. Und dann will ich dieses Markdown-Parser-Plugin in der Präsentationssoftware verwenden, damit man da via Markdown das ursprüngliche Ding drin hat. Ne? Und natürlich sollte das so sein, dass das einfach einander einfach so verwendet und einbaut. Aber wir wissen, wie das in der Realität ist. Ich habe einen Use Case und um halt sozusagen upstream auch alles bereitzustellen, um den Use Case zu bedienen, muss ich ja sozusagen in jedem dieser Dinge auf die ganzen Dinge stoßen, die nicht funktionieren, damit ich die dann wieder upstream sagen kann, ey, da muss jetzt hier der Markdown-Parser angepasst werden. Yo, dazu brauche ich aber diese extra Option in dem Wurzelding. Und das ist halt das, was mir im Moment halt einfach extrem viel Zeit raubt, weil dann mache ich halt genau diesen Krempel hin und her linken und dann bin ich am Laptop und dann radel ich ins Büro, ist ein anderer Computer, habe ich das da auch schon gelinkt? Nee, aber das merke ich erst nach 10 Minuten und das ist halt einfach super, super lästig. Aber es hängt halt an sich nicht zusammen. So, das ist so mein Ding. Es ist halt einfach nur mein persönlicher Werkzeugkoffer und ich habe extrem die Schmerzen, die Monorepos lösen würden, aber ich kann doch nicht dann einfach sagen, mein Werkzeugkoffer ist einfach ein so ein gewaltiges Repository oder Projekt oder so gefühlt. Das hat ja alles nichts miteinander zu tun, das ist halt einfach nur Kram.
Ja, der Nachteil davon ist natürlich so ein bisschen von der Code-History, weil du hast ja dann eine Commit-History für deine 10 verschiedenen Tools da drin.
Ja, gut.
Siehst jetzt, also ich versuche jetzt gerade mal den Nachteil davon zu finden, dass das alles so eine Monorepo liegt.
Das gehört halt oder, nicht zusammen. Ich finde das eigentlich ganz
cool. Ja, es gehört nicht zusammen. Ja, ja. Das ist ja gerade nur so ein mentales Problem.
Naja, und natürlich,
oder ist es ein Problem, wenn du die Systeme startest? Ist da irgendwas langsam?
Nö, aber zum Beispiel so Sachen wie Teile davon will ich halt gerne in GitHub so als Open-Source-Ding rumliegen haben und andere Sachen sollen privat bleiben.
Okay. Ja, gut.
So, aber durch meine spezifische Realitätslinse betrachtet ist das schon alles eins. Und deswegen, alle 2 Wochen denke ich so, Monorepo, lass mal lesen, was dieses Tool so tut. Und dann merke ich halt relativ schnell, das passt auf mich nicht so ganz, dann vergesse ich wieder für 2 Wochen und dann wieder von vorne.
Ich wollte auch gerade sagen, ich habe deinen Fall eigentlich noch nie gehört. Ich kenne eigentlich schon wirklich nur den Fall, dass halt eben alles zusammengehört. Nur, dass wenn man das zusammen in einem Repository liegen hat, zum Beispiel die Build-Time oder von deinem Development-Server, dass es einfach viel zu lange dauert zu starten und du möchtest halt schon eigentlich nur deinen Teilbereich davon starten und nicht die komplette Amazon-Webseite, so nach dem Motto. Mhm. Und dann musst du vielleicht anfangen, dir zu überlegen, ob du jetzt Multirepo machst oder ob du verschiedene Monorepo-Tools ausprobierst, wie sie hier genannt werden, wie Rush, TurboRepo, Yarn, Workspaces etc.
Ja, ich hab auch schon drüber nachgedacht.
Dein Use Case ist eigentlich total neu. Das ist spannend.
Ich habe auch gedacht, man könnte vielleicht mehrere Monorepos haben. Aber dann habe ich sozusagen ja auch noch einen Zerfall in sich drin. Ja, Multi-Monorepo, warum nicht? Den kannst du ja haben, irgendwie so. So Monorepo öffentlich, Monorepo privat, zum Beispiel. Wäre jetzt nicht die beknackteste Idee, aber ist trotzdem beknackt.
Ich war ein bisschen eine Meinung zu dem Monorepo-Ding.
Ja, hau raus.
Schieß los.
Content, hau raus, Content.
Ich lehne mich mal zurück.
Ich glaube, es ist technische Lösung für ein Organisationsthema.
Ja gut, was sonst
ist neu? Das ist mein Take daran. Also, was wollen wir denn mit Monorepos lösen? Wir wollen versuchen, dass mehrere Teams miteinander an dem gleichen Stück Software arbeiten können. Und das ist der große Selling Point von vielen dieser Dingen hier. Ich meine, Sachen wie Package Manager bezogene Workspaces, die haben meiner Meinung nach einen Sinn, dass man irgendwie Dependencies innerhalb einer Software sauber managen kann, also Cross-Dependencies von der eigenen geschriebenen Software. Das funktioniert in anderen Programmiersprachen auch ganz gut. Ich glaube, in .NET diese Solutions, es gibt Cargo Workspaces in Rust und so weiter. Und um die eigene Software ein bisschen einfacher zu strukturieren und Cross-Referenzen einfacher zu machen, ist das super. Dinge, die da rausfallen, wie TurboRepo oder NX, die haben ja den großen Anspruch, inkrementelle Updates von großen Softwareprojekten ermöglichen zu können. Das heißt, du kannst ja ein Submodul in deinem NX-Projekt entwickeln, bauen, shippen und es funktioniert nachher super gut mit allen anderen Modulen, die du auch verwendest. Nicht? Und das ist für mich ein Conway. Das ist für mich ganz klar einfach nur ein technisches Tool, um irgendwie zu schauen, dass viele, viele Leute in einer gewissen Organisationsstruktur miteinander arbeiten können. Und wenn du diese Organisationsstruktur nicht hast, brauchst du es auch nicht.
Aber jetzt hat Vanessa doch gerade noch andere Probleme erwähnt, die das lösen kann, wie zum Beispiel, dass ich die ganze Amazon-Webseite hochfahren muss, um was zu testen, was ja vielleicht nicht der Fall wäre, wenn das irgendwie entsprechend modularisiert wäre. Habe ich das richtig verstanden?
Muss man auch nicht. Das ist eigentlich auch das ist eigentlich unabhängig davon, ob so eine Monorepo liegt. Das einfach nur ein Monorepo ist oder ein Monorepo liegt, das ein Turbo-Repo ist oder ein Multirepos liegt. Du kannst ja auch mit, ich weiß es von Webpack, deswegen sage ich jetzt Webpack, du kannst ja auch in Webpack konfigurieren, dass du, wenn du NPM Start oder sonst was schreibst, dass du eine Reihe an Values mitgeben möchtest, welche Bereiche du davon jetzt eigentlich hochfahren möchtest und welche du einfach aus dem Cache laden möchtest oder welche du gar nicht laden möchtest, weil du jetzt gar nicht drauf zugreifst. Dann geht halt vielleicht auch mal wieder ein bisschen was kaputt, wie, dann ist das CSS nicht richtig geladen oder irgendwas ist dann nicht mit Hot Module Replacement gemacht. Aber dann stirbt man halt den Tod ein bisschen, muss dann halt vielleicht mal ganz altertümlich Command R auf der Seite drücken oder F5, damit die Seite neu lädt und das neue CSS jetzt da ist, muss mich damit aber eben nicht mit einem Tool dafür auseinandersetzen, das mir das irgendwie auf magische Weise gelöst hätte.
Nein, also ich glaube auch, das sind Benefits, die mit der Monorepo mitkommen, nicht? Dass du nachher solche Dinge machen kannst, nicht? Aber warum es Monorepos grundsätzlich gibt, ist halt, wie gesagt, viele Köche, viel Brei.
Ja, und dann genau dieses zusätzliche, nicht nur viele Köche, viel Brei, sondern ich finde, es kommt eine gewisse Komplexität dazu, wenn du als nur eine Köchin bei mehreren Küchen was machen musst. Was bei mir sehr ist, das seit vielen Jahren eben der Fall ist, immer mit dieser UI-Bibliothekenarbeit, dass ich da irgendwie in drei Repros so durchhüpfen muss. Und bei GitLab bin ich ja auch im Designsystem, was wir aufgezogen haben mit manueller, nicht automatisierter Arbeit oder so halbautomatisierter dann, ist, dass wir eine Liste haben an, wenn wir was in diesem Repository ändern, in welchen anderen Repositories mussten wir das überprüfen, ob das da Änderungen ergibt. Natürlich schreiben wir alle conventional commit messages und wir schreiben da rein, Obacht, das hätte jetzt vielleicht diesen breaking change. Trotzdem gehen wir noch zusätzlich den proaktiven Schritt zu sagen, wir haben jetzt diese Komponente verändert auf eine breaking change Art und Weise und leider kann ein breaking change sehr, sehr klein auch einfach sein, ist trotzdem ein breaking change, wenn ich die Property umbenenne, die vielleicht niemand benutzt. Ist aber egal. Ich habe irgendwas von der API geändert von IO. Dann muss ich durch fünf andere Repositories mal kurz durchgucken, ob da denn jemand diese Property verwendet hat. Was ich nicht durchgucken kann, ist, ob gerade ein offener Merge-Request zum Code-Review vorliegt, wo jetzt jemand plötzlich eine Property verwendet, die noch nie jemand davor verwendet hatte und ich deswegen einfach diesen Breaking-Change machen kann. Und deswegen brauchst du im Endeffekt halt einfach sehr, sehr gutes Testing oder vielleicht auch nur ein rudimentäres Testing, das dir dann meldet, huch, da verwendest du plötzlich eine Property, die gibt's doch jetzt irgendwie gar nicht. Deswegen kann es halt ein bisschen schwieriger sein bei dem Multi-Repo-Ansatz, wenn ich da über mehrere Repositories das ausprobieren muss. Das ist aber nicht unmöglich. Ich muss ja nur dran denken. Und dran denken tue ich dadurch, dass ich bei dem Code-Review ein Template habe, wo Checkboxen stehen, wo steht, hast du ein Breaking Change gemacht? In dem Bereich hast du dann diese 7 Repositories mal kurz durchgecheckt. Dieser kurz durchgecheckt, das sind ja 10 Minuten. Das ist ja in keinem Vergleich zu, ich setze da jetzt ein kompliziertes Monorepo-Setup auf. Also mir ist eigentlich egal, ob man Monorepo oder Multirepo hat. Ich muss halt, egal was ich habe, muss ich halt irgendwas Special-Dashel machen und habe ein bisschen mehr Arbeit in irgendeine Richtung. Dann sollte man sich halt entscheiden, was mache ich denn lieber? Ich mag dieses manuelle Untersuchen, das stört mich gar nicht. Das mache ich in 10 Minuten, dann mache ich halt das Repository, check das aus, dann schreibe ich, übrigens, ich habe schon mal einen Breaking-Change vorbereitet, ich war schon mal so frei, ihr könnt es ja merchen, wenn auch immer ihr upgraden wollt.
Das ist cool, Vanessa. Macht jetzt gerade voll den GitLab-Sales-Pitch, weil du kannst jetzt einfach ein Template verwenden, dann kannst du ein Häkchen machen und dann gehst du in das andere Repo rein. Das geht alles super cool mit GitLab.
Und es geht,
aber ich stimme, du hast komplett recht. Es ist oft sind die Lösungen so einfach, nicht? Also hier einschalten und oder vielleicht sich hier und da selbst an gewisse Dinge erinnern. Hilft schon sehr. Nicht? Da braucht man jetzt nicht großartige...
Es hilft auch ungemein, wenn man dann kein Blaming in der Firma betreibt. Ja. Da kann mal was schiefgehen. Wie gesagt, ich kann einen Breaking Change machen, von dem ich 100% sicher bin, dass der nicht wirklich was breaken kann, weil bisher niemand diese Property verwendet hat, weil die noch nicht mal dokumentiert war. Aber sie war halt irgendwie rein technisch, hat die halt bestanden. Und dann kann es immer noch doch sein, dass das doch jemand in der Merge-Request dann aufgemacht hat. Und dann irgendwie nach 3 Tagen werde ich getaggt und dann kriege ich auch mal ein kleines Herzrasen. Also Vanessa, du hast doch was geändert. Ich so, oh Gott, was habe ich kaputt gemacht? Und dann gehe ich halt da rein, ach so, ja, und dann sage ich, das war der Breaking Change. Und es ist halt schon alles sehr viel einfacher, wenn es dann dokumentiert ist, wenn ich dann einen Link habe zu meinem Breaking Change, das ist da bla bla bla. Und dann sagt die Person, ach cool, danke, dann weiß ich Bescheid, dann benutze ich jetzt die andere Property. Wenn ich jetzt in Teams arbeite, wo das dann wirklich heißt, entschuldigen Sie hier C-Level, die Vanessa, die hat da, ja, deswegen habe ich hier wieder mehr Arbeit, dann ist es vielleicht unangenehm und dann braucht man vielleicht technische Lösungen, wie Stefan, du es schon so häufig heute auch gesagt hast, dann braucht man vielleicht leider technische Lösungen für Organisationslösungen. Ich hätte halt immer so ein bisschen mehr, vielleicht eher so die organisatorische Lösung, bevor ich mir die technische da irgendwie.
Naja, ich glaube, dass das ja ein bisschen eine Möglichkeit ist, dass sie Firmen selbst einreden, an einer Lösung zu arbeiten für irgendwelche Kommunikationsprobleme, die so in der Firmenstruktur herrschen, weil tatsächlich ist ja bei einer gewissen Größe ja auch es schwierig, eine Firmenstruktur zu ändern, ne? Oder Organisationsstruktur zu ändern, nicht? Von dem her, dieses Wechselspiel zwischen Softwarearchitektur und Firmenorganisation, das ist ja schwierig und das ist ja sehr, sehr delikat in der Umsetzung. Von dem her verstehe ich das, dass Teams dann sagen, hey cool, da gibt's eine Lösung, das löst zumindest einmal 90% unserer Probleme. Wie immer kaufst du halt damit irgendwelche anderen Probleme oder Meinungen ein, mit dem musst du halt rechnen. Und von dem her ist das halt auch legitim. Also wir haben viel Monorepo-Tools ausprobiert. Wir haben auch NX in einigen unserer Projekte drinnen. Das ist ja immer so dieses vorherrschende Monorepo-Tool. Ich bin sehr skeptisch, was das Ding angeht, weil die Probleme, die du dir einkaufst, sind teilweise sehr, sehr groß oder die Schwierigkeiten, die du dir einkaufst, sind sehr, sehr groß oder zumindest zeitfressend. Wir haben gesehen, dass wenn 2 oder mehrere Teams versuchen, Software zu konsolidieren über Monorepo, das auf NX-Basis ist, kannst du mindestens eine Person pro Jahr abstellen dafür, um das Monorepo am Leben zu erhalten. Und das ist heftig. Die Lösung dafür ist, wenn du nicht eine Person abstellen möchtest dafür, mindestens eine Person abstellen möchtest dafür, ist, dass du den Bezahldienst von NX verwendest, die halt viele Dinge in der Cloud bei denen lösen, nicht? Wo wir wieder bei dem gleichen Punkt sind wie bei meinem Vercel-Rant vor 1 oder 2 Episoden. Naja, das ist halt einmal das Spezialmodell. Sie geben da ein cooles Tool, das funktioniert in vielen Fällen. Wenn du aber gewisse Investments nicht tätigen willst, musst du halt dann das Ding bezahlen und irgendwie wollen sie auch ihr eigenes Produkt finanzieren. Nicht? Und ja, wir haben tatsächlich in dem, und das ist jetzt ein bisschen ironisch, wir haben in dem letzten Projekt, in dem wir drinnen waren, haben wir versucht, diese Monorepo-Diskussion über Softwarearchitektur zu lösen. Da haben wir tatsächlich versucht, eine Architektur zu definieren und nachher die Organisation danach zu schneiden. Wir schreiben lauter kleine Apps und diese Apps hängen wir in so eine App-Shell rein. Die App-Shell ist iframe-basiert, aus dem Grund, dass wir uns nicht auf eine Technologie fixieren wollen. Diese Lademechanismen, wie wir diese Apps laden, wie der Lifecycle dieser App ist, wie Aktualisierungen stattfinden, ist alles in plain JavaScript geschrieben, da ist kein Framework dahinter, das ist unser langlebiger Teil und du kannst noch React, Angular, Vue, Svelte, was auch immer verwenden, dass du dich in dieses Framework reinhängst und die UI schreibst, die du willst, mit Design-Tokens aus einem Design-System, damit alles irgendwie halbwegs gleich ausschaut. Ne? Meiste von unseren Sachen ist React-basiert, aber ein Großteil davon auch noch Angular-basiert, den wir halt einfach neu angemalt haben. Funktioniert irrsinnig gut und hat bis zu einem gewissen Grad auch funktioniert. Jetzt kommen halt Teams drauf, ja, aber irgendwie haben wir doch jetzt Dinge, die wir teilen wollen. Wir wollen nicht immer alles neu schreiben zwischen den einzelnen Apps, auch dass wir Konsistenz behalten und dass die Apps alle irgendwie aus dem gleichen Guss wirken. Na, jetzt machen sie wieder Monorepo. Nicht? Also jetzt sind wir wieder dort angelangt und ich weiß noch nicht, wie wir das lösen. Also ich bin sehr dagegen, weil ich weiß, was das für Aufwand ist. Gerade wenn es darum geht, dass wir Monorepo haben, das von, also wir haben ja da mehrere Monorepos, es schließen sich ja immer so 2, 3 Teams zusammen und machen das dann. Das heißt, du hast dann in jedem dieser 3er-Teams-Konstellation hast du 1, 2 Leute, die sich nur um Bild und Repo kümmern. Nicht? Das finde ich das falsche Investment. Deswegen habe ich jetzt noch keine Lösung, wie man das eigentlich angeht. Ne?
Aber warte mal. Das war jetzt so, dass ihr habt eine Architektur definiert, danach eure Organisation definiert und das lief so lange, bis eine Anforderung
reinkam. Das lief jetzt 4 Jahre gut. Ne?
Genau, dann kam diese Anforderung rein.
Was ist passiert? Wir sind überrascht worden von der Anzahl an Teams, die nachher wirklich tatsächlich mit unserer Architektur arbeiten. Das heißt, das, was wir erreichen wollten mit dieser Architektur, dass Teams unabhängig zu unserer Plattform contributen können und Apps schreiben können, komplett isoliert, komplett ohne Rücksicht auf irgendwelche anderen Teams, indem wir ein Designsystem zur Verfügung stellen, diese App-Shield zur Verfügung stellen und sagen, ihr könnt dort mit den Tools, die wir euch geben, zu 100% alles erreichen, was ihr wollt, nicht? Das hat so gut funktioniert, dass wir von den prognostizierten Teams 10-mal mehr Teams jetzt haben, als wir mal eigentlich gedacht haben, nicht? Mhm. Und die versuchen jetzt untereinander in diesen Teilorganisationen wieder Code zu teilen, nicht? Das heißt, unser Ansatz war so erfolgreich, dass wir schneller gewachsen sind, als erwartet haben und jetzt Probleme im Detail auftauchen, an die wir heute noch nicht gedacht haben.
Ja, aber da müsste man ja doch theoretisch die Architekturen, die damit zusammengehängende Organisationsstruktur an die neue Skalierung anpassen.
Ja, genau.
Oder? Und das ist jetzt nicht passiert, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das ist noch nicht passiert, genau. Das ist gerade mein großes Problem.
Ja, dann knirscht es natürlich, das macht Sinn.
Ja.
Weil an sich, genau. Schien es ja zu funktionieren. Ne? Man muss halt nur, wer A sagt, muss auch B sagen. Und dann halt eben auch die Organisationsstruktur maintainen, sowie die Software. Ja.
Damit ich es einmal an einem konkreten Beispiel festhalte, wir haben ja gesagt, wir stellen ein Designsystem zur Verfügung, das hat unterschiedliche Ebenen. Da geht es darum, dass wir nicht nur einzelne Controls oder Komponenten schreiben, sondern auch jetzt zum Beispiel einen Dokument-Viewer, der schon Backend-Anbindung hat, wo du jetzt sagen kannst, ich lade ein Dokument in meiner App. Die Reihenfolge, wie das mit der Backend-API kommuniziert, ist gegeben. Gewisse Workflows zum Teilen dieses Dokumentes sind schon gegeben. Du sagst einfach nur, das ist mein Dokument-Viewer, da hast du dein Dokumenttyp mit deiner App-ID, damit du das auch filtern kannst, und dann funktioniert das. Nicht? Also so weit gehen wir im Designsystem, dass wir sogar solche High-Level-Components bereitstellen. Und das funktioniert ja gut, wenn du das auf einer gewissen Abstraktionsebene behältst. Aber dann gibt es zum Beispiel das Team Application Observability. Das sind 3-4 Teams, die arbeiten alle an dem Problem, wie kann ich meine Application gut observen, monitoren, Informationen rauskriegen. Da sind sehr, sehr viele Patterns drinnen, die gleich sind, egal ob du jetzt in Real-User-Monitoring bist oder ob du jetzt im Backend gewisse Call-Graphs anschaust. Da sind sehr, sehr viele visuelle Dinge, die ähnlich sind und Abläufe, die ähnlich sind. Es ist irrsinnig schwierig, dieses Spezialwissen in das Designsystem zu bringen und für alle zur Verfügung zu stellen. Was Leute jetzt machen, ist, dass sie sich quasi so eine Nebenschiene zum Designsystem machen, wo sie diese Komponenten teilen für diese 4 Apps, die sie kreieren. Und es kann gut gehen, es kann auch vielleicht die richtige Lösung jetzt sein dafür, weil wir jetzt auf einmal die Knödel, die quasi dranhängen an unserer Architektur, größer sehen müssen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Richtige ist. Und ich lasse das Problem jetzt sehr offen. Also ich bin halt einfach skeptisch. Aber nachdem ich ja schon seit 2 Jahren nur mehr Rust mache, bin ich eigentlich nur der alte Mann, der von der Seite reinschaut und kritisch ist. Nicht? Das ist die beste Rolle.
Ich wollte noch dazu erwähnen, mit den Multirepos ganz andere, aber quasi die gleichen Probleme dann geben, die im Endeffekt irgendwie Geld kosten oder dass man die Teamstruktur, Organisationsstruktur ein bisschen umstellen muss.
Ja.
Wenn zurzeit, das ist natürlich jetzt nicht der Standardfall, aber zurzeit haben wir eben einfach im Designsystem bei GitLab relativ viele Breaking Changes, weil wir wir stellen da halt was um, anderes Thema. Und jetzt arbeiten hier glücklicherweise nicht so viele Personen an diesem Repository. Denn wenn jetzt Person 1 einen Breaking Change macht, Person 2 einen Breaking Change macht, Person 3 einen Breaking Change macht, dann fängst du an zu diskutieren. Sollte man diese Breaking Changes zusammenfügen? Weil dann hast du nur einen Major Version Bump. Dann überlegst du dir, was ist denn das Problem an 3 Major Version Bumps? Dann fängst du an zu diskutieren, ist es eigentlich ein Problem, wenn wir irgendwann auf Version 100.0.0 laufen oder ist irgendwie 100 so eine magische Grenze. Also das sind ja so Diskussionen, die braucht man irgendwie nicht, aber irgendwie fängt dann sowas an. Und dann haben wir zum Beispiel einen Breaking Change drin und sagen, okay, jetzt möchten wir aber erst in den ganzen Main-Repos, die wir haben, auf diese Version upgraden, bevor wir wieder einen Breaking Change haben. Ansonsten muss ja irgendwie so ein Main-Repository sonst mal von Nummer 50 auf 55 updaten und ist das eigentlich ein Problem. So, also man, das sind keine technischen Probleme, aber dann muss man vielleicht dann drüber diskutieren, wie man das handhabt. Und es ist halt relativ einfach, handzuhaben, wenn du nur einen gewissen Menge an Personen hast, die überhaupt Breaking Changes machen können, so dass du das einfach kurz mal in sonst wo Issue, Slack, sonst wo mal kurz schreiben kannst, wie du es jetzt eigentlich handhaben möchtest. Hast du stattdessen eine Struktur, wo du sagst, alle deine Frontend-Developer können jederzeit, können sie bei GitLab auch, aber es passiert halt in der Regel nicht so häufig. Aber ist deine Struktur eher so, dass alle Developer, Frontend-Developer werden dazu aufgefordert, das auch in dem Design-System, Pattern-Library zu machen, und dann hast du da 50 Frontend-Developer sitzen, die plötzlich alle Breaking-Changes machen, dann ist es vielleicht nicht der richtige Weg in dem Fall und dann hast du es lieber wieder im Monorepo zusammen. Hm.
Ich denke mir auch gerade, was glaube ich, mein seltsames Problem lösen könnte, wäre so eine Art temporäres Monorepo, dass ich irgendwie so auf den Knopf drücken kann und sagen kann, ich habe jetzt hier diese 7 NPM-Packages und ab Knopfdruck machen die alle untereinander dieses NPM-Link, dass ich die sozusagen als einen Block betrachten kann und dass ich hinterher auch auf den Knopf drücken kann, um das temporäre Monorepo wieder aufzuheben. Und dann habe ich wieder meine ganzen Einzelpackages für, ich muss halt irgendwie super downstream mal was updaten oder super upstream einen Bug fixen, der halt jetzt nicht mission critical ist. Und dann kann ich das halt wieder so in meinem normalen Flow da so irgendwie so en passant durchtröpfeln lassen. Aber wenn ich jetzt wirklich so ein Feature durchentwickeln will, wo halt die ganze Pipeline angefasst werden muss, wenn man dann so einen temporären, das gehört jetzt gerade mal zusammen und verhält sich, als wäre es eins, machen könnte und das dann wieder aufheben könnte. Das wäre ganz cool. Temporäres Monorepo. Bau mal einer.
Bau mal und dann sagst du Bescheid.
Naja, also im Prinzip muss es ja bloß irgendwie, oh Gott, jetzt hefte ich mir das selber an. Aber im Prinzip müsste man ja bloß sagen, hier, das sind die Folders, da drin sind Package.json, daraus generierst du das entsprechende NPM-Kommando und dann generierst du halt eben auch das Kommando, das das Ganze wieder zurücksetzt. Das könnte ja eigentlich bloß ein Skript sein. Nein, ich mache das heute nicht. Nein, ich muss stark sein.
Du könntest dir eigentlich mal das JDK anschauen, das GitLab Development Kit. Weil das habe ich bei mir im Onboarding gemacht. Dann habe ich mich auch gefragt, wie starte ich denn GitLab lokal? Ist ja nicht so klein. Und dann hat man mir das JDK gegeben und dann installierst du das und dann läuft das. Und ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie.
Sehr gut, das ist das Beste.
Das läuft einfach.
Aber ist ja cool, oder? Dass das so gut geht.
Ja, das ist krass. Ich bin beeindruckt. Das schaffen die wenigsten.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was für eine krasse Brainpower dahinter ist, aber es muss eine sein.
Ja, vielleicht auch.
Ich kann mich an Software erinnern, dass Kassen bitte nur den Folder im Root-Directory haben, ansonsten funktioniert unsere gesamte Build-Chain nicht. Und dann checkst du mal eine Stunde aus und dann kompilierst du mal 2 Stunden. Und dann bitte nie wieder neu compilen, sondern den Super Development-Button in deiner Favoritenliste anklicken, damit ein separater Compile-Vorgang losgeht. Also das ist die Welt, die ich gesehen habe, nicht von dem her cool. Wenn ich dort einfach so ein Development-Kit starte und das geht, saugeil.
Ja, also mein aktuelles Next.js-Projekt hat auch tatsächlich, da habe ich so eine Markdown-Datei, da steht drin, du führst diesen Befehl aus, diesen Befehl aus, diesen Befehl aus und diesen Befehl aus und danach kannst du auf die Seite gehen. Das ist halt schon arg barbarisch und theoretisch könnte man sowas ja auch in ein Skript gießen, damit man dann auch so eine Experience hat wie Vanessa. Man drückt auf den Knopf und dann geht's. Das ist, glaube ich, Brainpower, ja, aber zum anderen muss sich halt auch jemand entscheiden, dass das überhaupt ein Ziel ist, das man hat und das man verfolgen will. Und wenn man das dann hat und einmal angefangen hat und einfach so die ersten 80% erledigt hat, ist der Rest ja bloß Maintenance. Wahrscheinlich. Ich glaube, die Welt könnte sehr viel besser sein, wenn mehr Leute sich dazu entscheiden würden, es besser zu machen. Und wenn ihnen die Möglichkeiten gegeben werden, versus, das muss jetzt gestern schon fertig gewesen sein.
Ja, vor allem ist ja GitLab Open Source. Wir können ja nicht sagen, wir hoffen auf Community Contributions. Und hier ist der Setup Guide, wofür du auf jeden Fall erstmal ein MacBook M3 brauchst und dann brauchst du 3 Directories und musst auf jeden Fall im richtigen installieren.
Das stimmt.
Kannst du ja nicht machen.
Das stimmt natürlich.
Ich bin mal bei den Monorepos zu den Painpoints runtergescrollt und wir haben jetzt nicht nur den Painpoint Complexity. Nein, wir haben Excessive Complexity. Und irgendwie mit all den anderen Rubriken, die wir uns vorher angeschaut haben, würde ich da jetzt irgendwie zustimmen. Also Webpack und Vite, die Komplexität klingt ja so klein versus Learner und ich kenne die anderen ehrlich gesagt gar nicht. Jan Workspaces und danach hört es bei mir auch bald auf, was ich kenne.
Ich liebe es, dass auf Punkt 4 für die Monorepo-Tools Pain Points Dependencies ist. Genau das eine Problem des Monorepos lösen sollen, ist der viertgrößte Pain Point. Herrlich. Also irgendwie.
Ich finde viel besser 11 und 12, die direkt nebeneinander stehen. Choice Overload und Lack of Tools.
Gut, ich würde jetzt mal kurz auf die Bubble drauf drücken, was die Leute eigentlich meinen.
Nein. Die meinen genau das. Das ist schön. Das passt schon so ineinander.
Ah, wunderschön.
Ja, ich verstehe es auch gar nicht. Es sind so viele verschiedene Nachrichten.
Ja.
Naja, und dann gibt es noch 63% andere Antworten. Das heißt, ja. Ich glaube, jeder hat irgendwie Probleme mit Monorepo-Tools und sie sind einfach sehr groß.
Ich bin grundsätzlich sehr happy, dass es diese Pain-Points-Listen gibt in dieser Umfrage, weil die machen ein bisschen einen Reality-Check, finde ich. Also da man muss schon sehr frustriert sein, um sich den Aufwand anzutun, etwas in ein Textfeld zu schreiben. Und wir reden ja eigentlich nur immer darüber, wie gut Dinge funktionieren. Also es ist gar nicht so schlecht, dass man mal sieht, wenn Dinge schlechter funktionieren. Also riesen Fan davon.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja, wenn du sagst, ich habe das Gefühl, ich müsste was Eigenes bauen, dann hast du da ja quasi deine To-Do-Liste.
Ja.
Ne? Das ist ja auch schon was wert. So, meine Damen und Herren, wollen wir in die Other Tools reinlinsen?
Ja.
Ich glaube, ja, und bei den Other Tools Punkt Nummer 1 haben wir in der Teil 1 schon drüber gesprochen, weil hier kommt gleich mal Lodash. Würde ich mal sagen, wir verweisen zurück auf die 655, irgendwas. Ja. Auf die State of JS Teil 1 zumindest, wo wir schon Lodash ausgiebig besprochen haben.
Was ich tatsächlich gemerkt habe letztens, das hatte ich, glaube ich, da gar nicht erwähnt. Ich habe auch mal so rumgefragt bei irgendwie so Leuten, die in meinem Workshop sitzen, warum habt ihr Lodash noch am Start? Die meisten verwenden da wirklich nur so ein, zwei Funktionen draus. So Sachen wie irgendwie Objektklonen und Zeug. Das heißt, ich glaube wirklich, Lodash wird gar nicht so verwendet, sondern wirklich Partikel davon. Nur noch. Und auch das wäre ja eine To-Do-Liste für die Browser-Spezifikateure. Beziehungsweise sowas wie Objektklon, Structured Clone haben wir ja schon, aber andere Sachen müsste man mal gucken, was die da so drin haben. Also die wenigsten verwenden viel von Lodash, würde ich behaupten.
Von meiner Erfahrung her kann ich es unterschreiben. Meistens so die Group By oder sowas Funktion oder wie sie heißt.
Auch die haben wir ja mittlerweile native. Also, wer weiß.
Also, Lodash war ja. Equal-Check wahrscheinlich noch. Ja.
Lodash war ja gewisserweise die Roadmap für das TC39 in den letzten Jahren. Von dem her, ja, ich glaube, mittlerweile glaube ich auch, dass man gut ohne auskommt. Aber es ist immer noch so, finde ich, der erste Gedanke vieler, das sagen, ja passt, das brauche ich jetzt und sie schauen gar nicht nach, was im Browser eigentlich was gibt. Aber hey, gut, wie gesagt, verweisen wir auf die andere Episode, da haben wir schon genug drüber gesprochen.
Genau. Ich muss nur noch erwähnen, 7% underscore JS ist auch noch da.
Das ist auch ganz
so geil.
Ja. Gut, sind halt irgendwelche Libraries, da ist jetzt nichts irgendwie drin, was mich überrascht so richtig.
Also ich bin sehr froh, dass Axios sehr weit unten ist, weil das brauchst du wirklich nicht mehr. So Dependency, die man wegkriegt. Super.
Wie ist denn der aktuelle Stand bei Moment? Da war doch mal so ein Hickhack irgendwie mit, kann man nicht mehr verwenden, kann man doch noch verwenden?
Also wenn du mich fragst, ist der aktuelle Stand von Moment, die Uhr läuft, Temporal ist fertig, das muss jetzt nur noch geunflaggt werden und dann können die ganzen Libraries einpacken, weil wir dann vernünftiges Datumshandling im Browser haben. Und die haben bei Moment, glaube ich, gesagt, irgendwie so, wir stellen jetzt die aktive Weiterentwicklung ein, sind jetzt im Maintenance-Mode, weil die sind halt auch noch aus einer Zeit von For Tree Shaking und so, glaube ich. Das war, glaube ich, der Grund.
Ich glaube, das, was ich gerade meine, was ich gehört habe, war, dass Moment irgendwann auch beschlossen hat, mal modularer zu werden. Und dann gab es sehr viele Missverständnisse drüber. Aber vielleicht habe ich was Falsches mitbekommen.
Also ich denke, diese ganzen Datums- und Zeitdinger, die werden halt noch schneller den jQuery machen, als jQuery den jQuery macht. Einfach nur, weil die ja nicht so wie jQuery konstituierend sind für irgendeine Applikation, sondern du brauchst halt hier und da mal Datums- und Zeithandling, mal mehr, mal weniger. Aber das sollte sich wirklich relativ easy gegen Temporal austauschen lassen, wenn man dann mal dazu kommt eines Tages. Was ja was anderes ist, als wenn du wirklich so eine riesige jQuery-Suppe zusammengerührt hast, um dein Frontend zu machen. Von daher denke ich, das geht auch bald vorbei, schätze ich mal. Was ist Vue.use? Ja. Habe ich noch nie gehört.
Was für ein Use?
Vue.use, genau.
Das habe ich mal verwendet. Das ist eine Bibliothek. Also ich bin jetzt verwirrt, dass es irgendwie bei dieser Liste auch auftaucht. aber das ist eine Bibliothek an relativ kleinen, coolen Plugins, die so die Vue Core Team-Leute auch geschrieben haben, weil sie die dann wiederum selber verwendet haben und dann quasi zur Verfügung gestellt haben.
Okay.
Ja, können hier, da ist zum Beispiel so eine Bibliothek an gut zu verwendbaren Composables drin, Composables React-Hooks quasi, wie Use Draggable, und dann hast du halt schon irgendwie eine Funktionalität drin für Drag-Drop-Funktionalitäten.
Okay, verstehe.
Also so ein View-Loadish. Nee, das ist ein bisschen unfair. Nee, die sind nicht so primitiv. Es ist schon ein bisschen komplexer, was man sich da reinholt.
Okay, gut. Aber Vue-spezifische Plugin-Sammlung.
Genau, aber eigentlich ganz cool. Ist ganz nett, wenn man es braucht. Dient auch so ein bisschen für mich oft als Inspiration. Also dann ist es immer die Frage, mache ich jetzt tatsächlich, dass ich das verwende von denen, oder lese ich mir deren die ganze Dokumentation durch, wie sie das so gebaut haben, und den Code durch, und sage, ich brauche es ein bisschen anders, habe mich halt dadurch inspirieren lassen und baue es ein bisschen anders nach.
Verstehe. Ja, gut. Animationslibraries. Also meine Animationslibrary heißt CSS und die kommt hier drin nicht vor.
Nee, ich bin zu Enterprise für moderne Animationen. Also. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, wir verwenden viel Charting, also da geht es ja generell um Graphics, und wir verwenden Highcharts, das kommt tatsächlich auch in der Liste vor. Wir haben aber jetzt auch selber Visualisierungsprimitive geschrieben, glaube ich, auf der Basis von D3 direkt. Also das ist ja wirklich sehr, sehr niederschwellig. Nein, nicht niederschwellig ist das falsche Wort. Low Level? Genau.
Genau, ich wollte gerade sagen, Low Level, aber nicht mehr einzelne Pixel schieben. So halt eine Abstraktionslibrary, auf die man dann draufsetzen kann.
Ja.
Hätte ich jetzt bei eurem Laden auch tatsächlich erwartet, dass so viel Visualisierungsfu, wie ihr mutmaßlich macht, dass es nicht schlecht ist, das ins Haus zu holen, weil, keine Ahnung, die Highchart-Maintainer werden gekauft, von einem Bus überfahren, sanktioniert, hast du nicht gesehen. Das wäre schon recht katastrophal.
Ja.
Ne? Das ist ja halt eben auch nicht so ein Backend-Service, den man austauschen kann. Das ist ja was, was eure Kundschaft unmittelbar wahrnimmt. Hätte ich auch vorgeschlagen, dass man das tut.
Ich habe gerade einen Kaffee bekommen.
Ja. Ja. Super. Was ein Service. Was der Fliesenleger nicht alles für dich macht.
Nein, das war nicht der Fliesenleger, das war meine Frau.
Aber hey, auch das kann man in Personalunion haben, wenn man es richtig macht.
Grandios.
Oh, Stefan, du bist doch hier der Experte für Backend-Frameworks.
Ja.
Nächster Punkt hier. Express immer noch über 60%. Super. Ja?
Ja, ich liebe Express. Es ist ein wunderschönes Framework. Also ich finde cool, dass es immer noch verwendet wird. Es ist rund, es funktioniert gut, es ist gut dokumentiert, es gibt viele Beispiele, viele Probleme, die in den letzten 10 Jahren aufgetaucht sind, sind gelöst. Das ist mir immer ganz wichtig, dass Leute ja tatsächlich dran arbeiten und die Probleme lösen. Na, Express ist toll. Fastify ist im Grund Express auf Steroids, kannst du auch verwenden. Super, dass das auch verwendet wird, aber ganz ehrlich, für mich ist Express immer noch das Go-To-Framework in Node. Ich glaube, dass die Probleme, die wir mit anderen Frameworks lösen, sehr spezielle Probleme sind.
Was ich halt an Express sehr schön finde, ist, ich schreibe alle 2 Jahre mal eine neue Express-App. Ja. Und ich habe immer nur das Gefühl, dass ich mich erinnern muss und dass nicht wirklich sich fundamental was getan hat. Wahrscheinlich hat sich zwischendurch was getan, aber das kann halt so in den Erinnerungsprozess integriert werden, dass halt einfach das große Rewrite so scheinbar nie stattgefunden hat und dass die ganzen Konzepte immer noch die gleichen sind. Und das ist auch sehr viel wert, gerade in so einer JavaScript-Welt, wo ja sonst irgendwie nichts länger als 5 Minuten hält.
Ja, die Erfahrung habe ich auch komplett. Wenn ich Express machen muss, denke ich mir, ich habe das mal vor 10 Jahren hier, oh Gott, das wird alles mein Stand total veraltet sein. So, nee, schaut gleich aus, kann ich weiterhin benutzen. Ich denke, Nitro und H3H3 war mal in meiner Bubble so. Ich glaube, es kam aus der View-Bubble auch raus, war mal voll gehypt. Ich habe es mir auch angeschaut und es wirkte dann generell moderner, so JavaScript-mäßiger, Frontend-mäßiger. Punkt. Ich habe da jetzt gar nichts Schlechtes oder Gutes dazu zu sagen. Das ist nur das einzig andere, was ich mir mal angeschaut habe. Sah auch interessant aus. So Redwood habe ich gehört. Cool anscheinend, weiß ich nicht. Keystone, ja, habe ich mal verwendet. Und den ganzen Rest habe ich mir nicht mal angeschaut.
Ja, da sind, glaube ich, viele so drin, die so halb versuchen, irgendwie das Rails für JavaScript zu sein. Mhm. Und das stellt sich dann doch als relativ schwierig raus, weswegen die dann meistens nicht so wirklich die kritische Masse erreichen. Was ja schade ist, sowas wäre ja per se keine schlechte Idee. Aber haben wir halt nicht.
Ja.
Okay, dann gehen wir zum nächsten. JavaScript Runtimes.
Ich verstehe das Ergebnis nicht.
Wieso nicht?
Warum Browser auf Platz 2 ist?
Naja, weil das halt eine nicht repräsentative Umfrage ist. Und wenn das einfach nur mehr Backend-Leute mit mehr Followern untereinander geteilt haben, hast du halt mehr Node-Leute am Start, ne?
Nein, ich glaube eher, dass viele Leute nicht checken, dass der Browser JavaScript-Runtime ist.
Nee, ich glaube eher, dass das so ist, wenn du irgendwas für einen Browser machst, musst du dich auch mit Node.js rumschlagen, aber das ist nicht notwendigerweise umgekehrt genauso.
Ah, so, ja, okay, gut. Ja. Das könnte stimmen.
Ja. Also so Sachen wie Bun haben relativ wenig Gefolge dafür, dass sie so viel Kohle am Start haben.
Ja.
Also so,
ich bin immer noch beeindruckt von den 16% Bann-Nutzerinnen und Nutzern, weil also das Ding ist ein hype-driven Experiment. Also kein Mensch kann mir sagen, dass sie Bann verwenden und damit produktiven Code oder das Code in Production schreiben.
Nein, so schlimm.
Unmöglich.
Okay, das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal in der Deutlichkeit.
Na, es bricht konstant mit Standards, die Kompatibilität lässt zu wünschen übrig, es ist nicht so schnell und so cool, wie es alle machen, es kommt halt immer darauf an, welche Benchmark du verwendest, und alle Sachen, die Bun löst, werden von anderen Runtimes besser und stabiler gelöst. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte etwas schreiben, das nachher in Production kommt und in Production verwendet wird, dann nehme ich doch eher Technologie, die battle-tested ist. Wo zum Beispiel, also tatsächlich ist das für mich auch, obwohl ich schon lang wegkomme davon, ist das Node.js, weil halt dort unzählige Software draußen stabil funktioniert. Denno ein großes zweites, aber bei Denno nehme ich sogar das Hosted-Service her von Denno selbst. Ne? Aber Bun, also Bun ist cool für Demos und ich glaube, dass alle Leute, die das sorten verwenden, coole Demos damit machen. Ja? Aber keiner lässt einen Bun-Server in Production laufen. Nicht, wo Gott dahinter ist. Nur für Spaß halt, hundertprozentig.
Das ist ein Statement, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn eure Erfahrung eine andere ist, dann lasst es uns und speziell den Stefan mal wissen. Weil,
sehr gern. Also meine Perspektive dazu ist die, ich schreibe seit 3,5 Jahren produzieren wir unsere eigene JavaScript Runtime, die in Production läuft, die sehr, sehr stabil in Production läuft. Und die Entscheidungen, die wir treffen, um eine für Production optimierte JavaScript Runtime zu schreiben, sind andere, als wir es Bun macht. Und ich würde keine einzige Entscheidung, die sie treffen, machen. Die Entscheidungen, die sie treffen, sind, um Twitter-Traction zu bekommen, damit für die nächste Runde, für die nächste Visierrunde genug Zahlen auf dem Tisch sind, dass die Investoren die nächste Runde freischalten. Alles, was passiert. Ja. Mit sehr viel Vorsicht angehen.
Ja gut, es ist ja bei Next.js nicht so anders. Es ist halt ein Business-Manöver mit einem Artefakt, das man auch sich installieren kann, wenn man möchte.
Ja, Next.js habe ich tatsächlich aber schon, also Next.js ist im Enterprise angekommen. Da gibt es viele, viele, viele Firmen, die groß drauf setzen. Mit allen Gotchas, die wir in der letzten Folge uns gegeben haben. Nicht?
Aber das heißt aber, ja nur, dass die sozusagen in ihrem Business-Manöver besser arbeiten. Da ist ja das Software-Artefakt eher sekundärer Frage. Es muss ja nicht gut sein,
ich glaub,
um alle dazu bringen, dass sie es verwenden.
Ich glaube, dass Next.js schon ein bisschen eine Reife hat, tatsächlich. Trotz aller Kritikpunkte, die wir in der letzten Folge besprochen haben, ist dort eine gewisse Produktreife da. Ne? Wobei, Zufriedenheit fällt rapide, nicht? Also die Unzufriedenheit steigt rapide, aber die Zufriedenheit fällt rapide. Hat sicher was mit der Bewegung zu tun, die da gerade passiert. Aber Bann ist ausschließlich ein Spaßprojekt. Da ist nichts drinnen, was irgendwie schreit, schreibt auf deinen Production-Server damit. Nichts, gar nichts. Nichts, was andere Tools nicht besser machen und stabiler machen.
Also das muss auf jeden Fall unser Videosnippet sein. KI, bitte aufpassen.
Gern, also, passt wow, das. KI wow. Macht das. Tatsächlich ist es sogar so, dass Cloudflare Workers, das sehr, sehr wenig genutzt wird, eine um Welten bessere und stabilere Runtime ist. Die ist irrsinnig gut. Die hat einen ganz speziellen Use Case, nämlich Responses zu bearbeiten, bevor sie geschickt werden, wo du halt in Millisekunden eine Bearbeitung machen musst. Weil ansonsten dauert die Response zu lange. Ne? Mhm. Das ist einmal ein tatsächlicher Use Case. Das ist einmal eine tatsächliche Speed-Optimierung. Das ist etwas, das Bann so nicht hinkriegt.
Ja gut, dafür ist es wahrscheinlich auch nicht gebaut.
Naja, also Speed und Performance ist eine der großen Bann-Eckpfeiler. Und das
ja, in kommt Messaging,
nicht
darauf,
welche Statistik du dir anschaust oder welche Benchmark du dir anschaust. Aber es ist nicht schnell. Es ist nur in gewissen Bereichen schnell. Ne?
Ja, aber wie gesagt, dass die besonders performant sind und irgendwie so Zeug machen, das liegt ja alles so im Messaging. Also die haben ja auch irgendwie erzählt von wegen, da musst du dich nicht mehr um CommonJS und irgendwie ESM kümmern, weil wir Heuristiken haben. Und ich denke halt so, wenn ich die Spezifikation lese, weiß ich genau, dass das nicht geht. Das ist prinzipbedingt unmöglich, aber das ist halt dann im Messaging drin. Und ich meine, in 99% der Fälle wird es ja funktionieren.
Du kannst C-Files laden.
In Bann?
Und ausführen.
Wüsste nicht, wie das, was da schiefgehen sollte. Das klingt. Okay, jetzt weiß ich, wie du zu dieser Idee Spaßprojekt kommst. Weil für ein Spaßprojekt oder für so, das hacke ich am Nachmittag mal eben schnell zusammen, da will ich das haben. Dringend sogar.
Es ist geil für einen Tweet. Du kannst sagen, hey, cool, unser Random kann C laden. Und dann sagst du so einen 10-Zeilen-Code her, wo du das tatsächlich machst. Und geil, super. Wenn ich ein Production-Problem angehe und ich brauche native Dependencies im Jahr 2025, dann mache ich das ausschließlich über WebAssembly, weil ich will mir keine Security-Issues oder Sandbox-Probleme irgendwie eintreten. Ne?
Ja, und vor allem, weil WebAssembly ist ja mittlerweile auch so gut abgehangen, dass der Schmerz sich im Rahmen hält im Vergleich zu, also C-Dateien importieren ist ja nicht was du brauchst.
Na, das ist es. Also da trifft es einen ganz unten Punkt. Falls irgendeinen deutschsprachigen Bann-Entwickler oder Bann-Entwicklerin gibt, die tatsächlich auch an dem Produkt mitarbeiten, bitte komm, ich will unbedingt verstehen, wie ihr tickt. Bitte kommt in den Podcast, ich möchte reden mit euch, ich möchte das kapieren, was da passiert, weil ich bin immer massiv aufgeregt, wenn ich an das Ding denke. Und wahrscheinlich ist das auch ein Ziel davon. Nicht? Vielleicht ist die Aufregung um diese Runtime ein Ziel der Erfinder und Erfinderinnen, weil, hey, weißt du, alles, was irgendwie Traction gibt, alles, was irgendwie nachher in eine Zahl gegossen werden kann für die nächste Runde, ist super. Ne? Und auch nur, wenn sich Leute aufregen drüber. Aber wow, also jede andere Runtime, die dort steht, sogar Chakra-Core. Chakra-Core ist um einiges stabiler, kannst du Node dranhängen, hast die gleichen Dependencies dran, super, bitte. Nimm ich liebend gern, wenn ich nichts anderes habe, nehme ich das. Bevor ich sage, ich greife auf Bann zu, weil Bann ist einfach, du willst Software möglich schreiben mit einem Produkt, das sich einfach von Tag 1 auf 2 so massiv ändert, wo so viele Dinge reinkommen, die du auch nicht kontrollieren kannst. Nicht? Das Ding ist ja auch das macht ja Spaß, ich kapier's. Aber dann verwenden Leute das, um C-Dependencies reinzuladen und dann lädst du eine Bann-optimierte Dependency in dein Produkt rein und auf einmal hast du irgendwo eine C-Dependency, die du nicht kontrollieren kannst und auf einmal gibt es Zugriff auf deine Memory-Register und was? Nein! Mm-mm. Alles, was wir in Node versuchen, seit 15 Jahren wegzubekommen, machen es einfach wieder auf, weil es Spaß macht. Cool, habt euren Spaß, aber nicht in meinem Production-Code.
Ja. Also, wenn Bann-Entwicklerinnen hier zuhören, oder noch viel spannender fände ich ja was, wenn Investoren das jetzt gehört hätten, was die sagen.
Na bitte, also ich mache das irrsinnig gern. Ich bin sehr gern Consultant für Investoren. Ich kenne ein paar Investoren, die sind super, die machen richtig coole Sachen. Also ich schimpfe sehr viel über VCs, aber in Wirklichkeit bin ich da eher, also die VCs selber stören mich nicht. Ich finde ja, da sind wirklich coole Leute dabei. Mich stören ja eher das Spiel im JavaScript-Bereich, das Leute mit VCs treiben. Das ist ja eigentlich eher das Problem, das ich habe. Bann wird euch unterm Arsch explodieren. Das wird jetzt nur für Series A und vielleicht Series B gut gehen, aber dem Moment, wo Bann gezwungen wird, dass er Bezahlmodell erfindet, irgendein Businessmodell,
das
haben
die
null Plan und null Idee, wie sie das machen, außer dass die nächste Serverless-Plattform machen, die nicht ziehen wird, weil Serverless in Wirklichkeit ein Infrastrukturproblem ist und kein Runtime-Problem.
Ja, das frage ich mich halt eben auch, das gab es jetzt ja schon mehrfach, dass irgendwelche Dev-Tools sagen, hier, wir haben jetzt Funding eingeworben. Und wenn das Funding halt nicht davon kommt, dass man sich irgendwie von irgendeiner Softwarebude sponsern lässt oder halt eben sagt, hier ist mein Spendensparschwein, wirf mal hin und wieder was ein. Sehr spannend, wie man da irgendwie explosives Wachstum hinlegen möchte, ist mir auch nicht ganz klar. Aber ich bin ja auch kein Finanzjongleur, ich weiß das nicht.
Man sieht es ja bei Denno, Denno ist wirklich ein Randheim, wo ich finde, die ist exzellent gemacht, sehr, sehr nachhaltig gedacht und sehr gut gemacht. Ja. Also da, die überlegen sich ja was dabei, strugglen total mit den Bezahlmodellen. Die haben, finde ich, auch ein sehr, sehr gutes Produkt. Also wäre Denno vor 5 Jahren da gewesen, wo es heute ist, hätte ich nicht kein eigenes JavaScript-Handheim geschrieben, da hätte ich das Produkt von Denno genommen. Hundertprozentig. Also da gibt es ja einen Use Case dafür, das verstehe ich, das kapiere ich. Da gibt es sicher Firmen, die das brauchen. Meine Outsider-Perspektive ist die, dass die auch jetzt neue Ideen brauchen, wie sie ein Bezahlmodell kriegen.
Was ist denn das Modell bei Denno, wie sie
Hosted Serverless. Das heißt, du kannst deinen eigenen Serverless-Cluster betreiben, der auf Denno baut.
Das ist doch das dämlichste.
Mit sehr viel coolen Security-Features wie Allow-Listing und Isolated Invocations. Das heißt, du kannst sicher sein, dass du auf einer neuen Runtime bist. Also Multitenancy und solche Sachen funktioniert alles irrsinnig gut. Das ist ein richtig cooles Ding. Alles, was wir in den letzten 5 Jahren entwickelt haben, macht Denno jetzt auch. Und wahrscheinlich besser.
Ja, aber also ich habe ja keine Ahnung von so Serverless-Kram. Das wäre ja auch das nächste Thema, in das wir dann ja mal überleiten können. Aber ist das nicht so ein, also du hast es ja vorhin als Infrastrukturproblem beschrieben. Mhm. Ist das nicht sowas, wo am Ende einfach notwendigerweise der übrig bleibt, der größte ist? Weil der einfach Skalierungseffekte nutzen kann und damit der billigste ist. Und wenn man halt irgendwie so ein Common-Feature-Set wie irgendwie so Allow-Listing, das hört sich jetzt erstmal für mich, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, aber das hört sich jetzt für mich irgendwie an, wenn ich jetzt irgendwie AWS sage, ey, mach mal Allow-Listing und die haben das nicht, dann brauchen die dafür ungefähr 3 Sekunden.
Ja, wahrscheinlich.
Also ich meine, das konvergiert doch alles notwendigerweise und dann ist es eine Frage der Skalierung und dann gewinnt der Größte. Also warum würde man sich in dem Teich aufhalten wollen als kleiner Fisch? Das erschließt sich mir nicht ganz. Du kennst dich aus. Ich habe keine Ahnung.
Also, ich sehe gerade, also Denno hat tatsächlich auch Kunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einmal schon ein gutes Zeichen. Ne? Wenn sie irgendwelche Integrationen auf Slack schreibst, dann rennen die auf Denno. Das ist ja schon mal cool. Ne? Also, das sind Dinge, die, da denken wir, ja, cool, da hat es einen Fit geben. Da gibt es ein Produkt und es gibt einen Fit dazu. Leute wollen einfach kleine JavaScript-Module haben, damit die Plattform erweitert werden kann oder was immer. Super. Perfekt. Mhm. GitHub genauso. Wahrscheinlich kannst du irgendwelche GitHub-Actions damit schreiben. Also, ja, nein. Also,
tja.
Keine Ahnung. Wir könnten ja Marvin einladen, wieder.
Den kann man immer einladen.
Ja, der ist ja bei Denno. Der soll uns ein bisschen erklären, was wir jetzt vorhaben.
Klar, den kann man mal einladen.
Ja, der cool. Schadet nie, aber der soll uns dann auch irgendwie erklären, wie sie glauben, jetzt irgendwie da so die besseren Cloud-Functions zu machen, ja, als irgendwie so Vercel, ja, zum sehr, Beispiel.
Sehr, sehr gern. Also wie gesagt, ich bin ein riesen Denno-Fan. Ich finde, die machen extrem cooles Zeug und ich würde gern mehr verstehen, was die vorhaben. Passt. Und wir kriegen ja Besuch von Void Zero, nicht? Da möchte ich auch verstehen, was die machen. Also das ist nämlich auch so was, wo ich mir denke, ja, cool. Also ich freue mich, also das Ding ist immer das. Ich freue mich irrsinnig, wenn Open-Source-Entwicklerinnen und Entwickler Funding bekommen, damit sie das, was sie lieben, machen können. Und das sollen sie auch unbedingt tun. Also wenn die genug Geld haben, dass sie jetzt ein paar Jahre das tun können, was sie wollen, freue ich mich super. Ich bin nur gespannt, irgendwann kommt nicht der Punkt, wo du nicht mehr nur das machst, was du machen willst, sondern auch das machst, was irgendwie Geld bringt. Und ich möchte verstehen, was das Bezahlmodell wird.
Hm.
Gut, dann höre ich schon auf mit meinen Rants.
Ja, ich würde auch sagen, wir können dann ja mit dem State of JavaScript aufhören, weil was jetzt kommt, ist ja nur noch so am Rande mit JavaScript befasst. Also JavaScript-Sprachen, die nicht JavaScript sind, die wir verwenden, interessiert eh keinen. AI-Tools, da werden wir länger mal breiter drüber reden.
Mhm.
Hosting-Services, nimmst halt den billigsten, der hostet das macht, was du halt willst. Ja, ist wirklich wahr, ne?
Beziehungsweise wir hatten da auch noch die Folge mit Matthias Ott drüber, mit Indie-Web und Hosting etc. Da haben wir ja auch manche Sachen davon schon angesprochen.
Genau, stimmt. So, wir müssen jetzt auch nicht noch mal irgendwie das Fass der Volksfront von Judäa versus judäische TypeScript Volksfront aufmachen. AI, noch mehr AI, bla 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 bla. Ich glaube, wir haben über den JavaScript-Teil des State of JS geredet. Nur die eine Frage ist noch, in der Liste der Podcasts, wo stehen wir diesmal?
Genau, das schaue ich auch gerade und wir sind auf Platz 20.
Ja, das finde ich ausgesprochen, cool. Ausgesprochen respektabel. Also noch vor dem, dass man auf den Button drücken muss, um uns anzuzeigen. Das ist ja das eigentliche Ziel.
Nicht nur das, sondern die ersten 15 gab es wohl vorausgewählt zum Anhaken, weil hier sehen wir, dass das 240 Leute haben auf die Frontend Happy Hour gedrückt und die ab Platz 16, die wurden manuell eingetippt. Das heißt, dass uns 16 Personen, obwohl wir noch nicht mal zur Auswahl standen, haben dennoch an uns gedacht und uns hier reingeschrieben.
Ich glaube, wir sind auch einer der wenigen nicht englischsprachigen Einträge dort, ne?
Ich guck gerade mal, wahrscheinlich.
Ich glaube, dieser Midodev ist, glaube ich, auf Portugiesisch.
Ja.
Der ist recht beliebt. Der Rest müsste eigentlich US. Sehr viel portugiesische Sachen.
Na gut, wundert jetzt auch nicht, weil ist ja auch ein Sprachbereich, der so groß ist, dass es sich da lohnt, tatsächlich in der Sprache zu operieren. Das hast du ja nicht bei vielen.
Ja. Auf jeden Fall danke an alle, die uns dort eingetragen haben. Ich finde das immer grandios.
Ich finde das super.
Also super.
Da haben wir jetzt unmittelbar nichts von, aber es ist einfach irgendwie nett zu sehen, dass ich jetzt tatsächlich mit mehr Leuten rede als nur mit zweien.
Ja. Also ich finde schon, es ist schon eine Wertschätzung und eine Anerkennung, dass Leute das machen. Also freut uns riesig. Also mir wird immer ganz warm ums Herz, auch wenn ich ganz, ganz, ganz wenig dabei bin beim Podcast, aber ich freue mich einfach, wenn ihr seht, dass das Projekt so Anerkennung findet.
Ja, Stefan, du bist nicht wenig dabei, du bist dann dabei, wenn es zählt. So, ich würde sagen, was jetzt zählt, ist einen Deckel drauf zu machen. Das war also unsere Sicht auf den State of JavaScript für das vergangene Jahr. Und dann schauen wir mal, wie hoch wir auf der Podcast-Leiter dann klettern, wenn es dieses Jahr zur Abstimmung kommt. Hörerinnen und Hörer, denkt an uns. Denkt außerdem daran, uns fleißig auf Social Media zu verteilen, uns Sternchen zu geben in den jeweiligen Podcast-Plattformen, so ihr das noch nicht getan habt. Und bleibt uns weiter gewogen, denn wir haben auf jeden Fall für den Rest des Sommers noch einiges vor. Wir haben hochkalibrigste Gäste eingeladen zu den heißesten Themen, die man sich nur backen kann. Und da bin ich ja wirklich sehr gespannt, wie das so ankommen wird. Es wird interessant, es wird kontrovers, es wird spannend. Okay, wunderbar. Dann danken wir fürs Zuhören. Ich danke Stefan, ich danke Vanessa fürs Dabeisein. Und dann hören wir uns bald wieder. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Bis bald. Ciao, ciao.